Man muss sich einfach auch mal auf diese Naturweine einlassen, um ihnen wirklich gerecht zu werden. Ja? Denn die geschmackliche Bandbreite, so viel habe ich nämlich gelernt, lieber René, reicht von, och jo, ganz normal eigentlich, ja, bis, pfui Deibel, was ist denn das für eine Brühe? Wobei die eingeschworenen Naturweinfreaks eher der Pfui Deibel-Fraktion angehören.
Viele interessieren sich für Wein, aber es gibt auch viele offene Fragen.
Antworten gibt's beim Wein-Podcast Wein mal eins.
Und zwar beispielsweise, warum müssen eigentlich manche Weine in den Dekanter gefüllt werden?
Oder Weiß-Grau-Grün, die weiße Burgunderfamilie hat viele Mitglieder.
Wein mal eins, jeden Freitag, 16 Uhr.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder der VM-Podcast Wein mal eins. Hier sind wieder Tom Ehlke und René Hart am Mikro und heute haben wir wieder ein spannendes Thema mitgebracht.
Wir haben nur spannende Themen.
Ja, natürlich. Wir sind eigentlich immer spannend und spannungsreich. Was haben wir heute dran, René?
Heute geht es um Naturwein, also Orange, Petnat, Trendy und gewöhnungsbedürftig, haben wir es mal betitelt.
Ja.
Und de facto ist es, glaube ich, auch so, oder?
Richtig. Also heute haben wir ein Thema, an dem sich die Geister der Weintrinker scheiden. Die einen genießen diese Erzeugnisse, muss man echt sagen, so voller Begeisterung, sagen, die schwelgen dann. Ja. Die anderen verziehen das Gesicht und schütteln sich. Ja. Also man liebt Naturweine oder man hasst sie. Also dazwischen scheint es eigentlich nichts zu geben. Ja. So ein bisschen schwanger geht ja auch nicht. Das liegt daran, mein lieber Freund, dass Aussehen, Geruch und Geschmack dieser Weine so weit von jener Weine, die man so üblicherweise trinkt, ja, eben entfernt sind. Ja. Wie die Erde vom Mars, muss man einfach mal sagen. Ja. Also mir ging es da ähnlich, als ich den ersten Naturwein mal probiert hatte, habe ich auch gedacht, ey, was ist denn das für ein Zeug?
Ja. Ich hatte es ja auch mal bei, ich weiß jetzt gar nicht, VDP oder Weinforum, wo so 6-8.
Das war beim Weinforum.
Genau. Und da habe ich gedacht, Leute, was für eine Nummer.
Ja, also farblich sehen diese Weine aus wie so ein naturtrüber Apfelsaft, ja.
Oftmals, ja.
Oftmals, jetzt nicht immer, aber die meisten, ja. Muffig, säuerlicher Geruch, sauer, würzig, bitter im Geschmack. Mich diese Weine so beim ersten Mal, als ich die so getrunken habe, in Berührung damit kommen, also an fermentierten Weißkohlsaft, der mit Äpfeln und einer Riesenportion Hefe versetzt ist, ja. Also das war sowas, also ihr hört schon, das ist sehr, ich habe es versucht, so mal ein bisschen blumig und auch so ein bisschen überspitzt zu beschreiben, weil es ist einfach ein komplett neuer Geschmackseindruck, den man da hat. Ja. So, und ich stand damals inmitten von Winzern und Journalisten, die da Fans dieser Weine waren, und die haben gezuzelt und geschlürft und haben dann die vielschichtigen, hefigen Töne und die Sponti-Aromen gelobt. Und ich habe halt nur gedacht, sind die irre? Ja. aber mittlerweile, und jetzt muss ich da ein bisschen Abbitte leisten, mittlerweile habe ich schon einige Naturweine getrunken, bei denen ich die Begeisterung der vermeintlich Irren, in Anführungszeichen, absolut nachvollziehen konnte. Ja. Also um es auf den Punkt zu bringen, auch hier geht Probieren über Studieren. Man muss sich einfach auch mal auf diese Naturweine einlassen, um ihnen wirklich gerecht zu werden. Ja. Denn die geschmackliche Bandbreite, so viel habe ich nämlich gelernt, lieber René, reicht von, och jo, ganz normal eigentlich, ja, bis, pfui Deibel, was ist denn das für eine Brühe? Wobei die eingeschworenen Naturweinfreaks eher der pfui Deibel-Fraktion angehören.
Ja, ich verstehe das schon so ein bisschen. Man muss auch sagen, dadurch, oder wenn was trendy ist, versuchen ja auch viele immer auf einen Zug aufzuspringen.
Richtig.
So. Und ich glaube, man muss sich als Produzent, als Winzer, Winzerin tatsächlich sehr intensiv erstmal mit dem Thema beschäftigen, bevor man da loslegt und sagt, da machen wir jetzt mal ein Orange.
Ja, und es ist auch häufig so, die sich dann vorwagen, die das dann mal machen. Das ist so, wenn man was zum ersten Mal macht, da ist es ja auch noch nicht perfekt. Ja. Das braucht auch ein bisschen Zeit und Erfahrung.
Man muss sich darauf einlassen, man muss sicherlich viel probieren.
Ja, beide, Winzer und Konsumenten.
Und es geht sicherlich auch anfänglich erstmal viel schief. Aber jetzt mal die Frage, was sind denn eigentlich Naturweine, Tom?
Ja, im Prinzip, René, steckt das eigentlich schon in der Bezeichnung, ja, die allerdings recht umstritten ist, aber dazu später mehr. Also Naturweine sind Weine, die ohne Zusätze und aufwendige önologische Verfahren erzeugt werden. Also es wird beispielsweise auf Hilfsmittel wie Schönung, Filter oder auch die Zugabe von Reinzuchthefe, damit der Most gärt, eben verzichtet, und zwar komplett. Schwefel, das ist so ein umstrittenes Thema bei den Naturweinerzeugern. Der wird, also er ist zugelassen, aber wenn überhaupt nur in geringen Dosen. Naturweine sind auch eine Rückbesinnung auf historische Methoden der Weinbereitung wie Quävri, also Weinerzeugung einer Amphore, wie es in Georgien eben damals war, oder Orangewein, bei dem weiße Trauben auf der Maische vergoren werden, also quasi wie Rotweine erzeugt werden. Aber auch dazu haben wir später noch ein paar Takte mehr. In der Regel werden Naturweine von Ökoweingütern oder biodynamisch arbeitenden Winzern produziert, da im Prinzip das ihrer Arbeitsweise sowieso entspricht und da sie eigentlich auch nur diese Anforderungen auch erfüllen, die dann auch an diese Erzeugung von Naturweinen gestellt werden.
Ja, das hängt ja auch ein bisschen mit der Philosophie zusammen. Richtig. Ich denke, wie du schon gesagt hast, die machen ja Weine, die historisch so gemacht wurden, wie seit Jahrtausenden im Prinzip. Und das ist ja auch so ein Stück weit back to nature, aber auch back to the rules sozusagen. Ja. Und wie du schon richtig gesagt hast, das entspricht eher dem Naturell. Also es wird jetzt kein konventioneller, gibt's auch, die dann trendy sagen, ah, da machen wir jetzt mal einen Orange, damit ich den im Portfolio habe. Aber tatsächlich die Leute, die das überwiegend betreiben, sind natürlich Winzerinnen und Winzer biodynamisch.
So ist's.
Gut, also vor rund 20 Jahren haben die Winzer, die biologisch dynamisch wirtschaften, sich zusammengefunden und eine Naturweinbewegung angestoßen. Sie wollten den ursprünglichen Geschmack natürlicher, von önologischen Methoden unbeeinflusster Weine ergründen. Haben wir ja gerade gesagt.
Genau, back to the roots, ja.
Weine, wie die Natur sie eben hergibt, ohne Eingriffe des Winzers und den Segnungen der Chemie oder der Industrie. Man wollte damit auch ein Signal setzen, ganz klar, dass zurück zu den alten önologischen Verfahren ist aus Sicht der Naturweinwinzer auch ein Protest gegen die zunehmende Stromlinienförmigkeit austauschbarer Produkte im konventionellen, aber auch im Ökoweinbau. Und im vergangenen Jahr hat sich in Köln der Verein Naturknall, man höre und staune, gegründet. Sein vorrangiges Ziel ist es, die Öffentlichkeit über Weinherstellungsverfahren aufzuklären und die Naturweinproduktion bekannter zu machen.
Naturknall,
ja,
Tom.
Naturknall, ja, ist eine spannende Homepage.
Ist auch ein bisschen doppeldeutig. Ich finde gut, dass die sich auch, also vielleicht empfinde ich das jetzt nur so, aber dass man sich da selbst auch so ein bisschen auf die Schippe nimmt.
Ja, wobei ich auch sagen muss, da steckt ja Urknall drin.
Ja. Ja.
Namen sind Nachrichten, Namen haben Wirkung, Bezeichnung, also marketingtechnisch ist das ein super Name.
Ja, mehrdeutig.
Super.
Ja, absolut. Und auf der Homepage, wie gesagt, sind auch die Bedingungen für die Naturweinerzeugung griffig definiert. Um es nochmal kurz zusammenzufassen, liebe Hörerinnen und Hörer, der Anbau ist obligatorisch ohne synthetische Mittel, biologisch, biodynamisch. Die Lese erfolgt per Hand. Bei der Vergärung sind nur die traubeneigenen Hefen bzw. die in Weinberg und Keller befindlichen Hefestämme erlaubt. Naturweine sind also allesamt spontan vergoren. Kurz Spontis genannt, haben wir schon häufiger gehabt. Im Keller sind keine Techniken wie Filtration, Pasteurisierung, Umkehrosmose oder Maischeerhitzung erlaubt. Schwefel nur, wie schon gesagt, in geringen Dosen und auch nicht während des Gärprozesses, sondern frühestens beim letzten Abstich oder beim Füllen.
Ja.
So, jetzt habt ihr es kompakt nochmal, was mit Naturwein los ist.
Hast du eigentlich gestern in Facebook das Video gesehen, was ich dir geschickt habe? Sebastian Erbedinger. Yes. Hast du es gesehen mit seinen Spondi-Hefezüchtungen im Weinberg? Ehemalige beste Jungwinzer Deutschlands, Sebastian Erbedinger, hat gestern was gepostet, dass er jetzt da auch in einem Weinberg mit Natur Hefestämmen arbeiten will und dazu nimmt er halt schon mal einige Trauben und maischt die in einem Wegglas ein und vergräbt die sozusagen im Weinberg. Die fangen dann schon mal an, Hefen zu bilden, also die fangen schon mal an zu blubbern im Weinberg. Und dann hat er gesagt, nimmt er das mit nach Hause und impft sozusagen die Maische von der Hauptlese mit diesen Stämmen und dann würde er ein ganz gutes Ergebnis erzielen, weil dann relativ schnell die Vergärung halt starten würde. Wir wissen ja, wenn die Vergärung nicht sauber verläuft, gerade mit Spontis, kann das schon mal zu Problemen führen.
Ja, natürlich.
Fand ich sehr spannend. Das merken wir uns mal. Den Wein müssen wir unbedingt mal bei ihm probieren. Ja,
aber ihr seht auch, liebe Hörerinnen und Hörer, am Beispiel Sebastian Erbeldinger, die Winzer und Winzerinnen, die sind erfindungsreich, die sind kreativ, die denken drüber nach, wie kann ich mein Produkt noch besser machen? Wie kann ich gewisse Probleme lösen? Ja? Was wäre jetzt wichtig? Das finde ich halt immer wieder überraschend und beeindruckend. Die Winzer sind da wirklich total kreativ und überlegt im wahrsten Sinne des Wortes unterwegs.
So, aber zurück zum Schwefel. Schwefel ist ein gutes Stichwort. Da Schwefel ja zur Haltbarmachung des Weins eingesetzt wird, stellt sich eigentlich die Frage, wie es mit der Lagerfähigkeit von Naturweinen aussieht. Mhm. Und an der Stelle muss man klar sagen, dass Weine, die nicht geschwefelt sind, in puncto Langlebigkeit grundsätzlich ein Problem haben. Natürlich sind ein hoher Säure-, Zucker- oder Tanningehalt auch konservierend. Aber Schwefel, sprich Sulfid, wirkt da schon effizienter. Wenn der Naturwein keinen Schwefel enthält, sollte er deshalb nicht lange gelagert werden. Ich würde ihn innerhalb eines Jahres nach dem Kauf trinken. Auch bei der Lagerung bitte die Regeln aus der ersten Staffel Wein mal 1 beachten. Also wir erinnern uns nochmal. Genau. Dunkel, kühl, Luftfeuchtigkeit zwischen 50% und 70%, ohne Erschütterung und vor starken Gerüchen schützen. Wenn Naturweine zu warm gelagert werden, also wenn Naturweine zu warm gelagert werden, zum Beispiel im offenen Regal, neben dem Kamin, im Wohnzimmer, kann es dazu kommen, dass die im Wein enthaltenen Hefen eine Nachgärung auslösen. Das will niemand wirklich erleben.
Nee, allerdings nicht.
Ich glaube aber, dass die Aussage, dass die nicht langlebig sind, da werden wir vielleicht auch das ein oder andere an Feedback bekommen, weil ich denke, früher war es ja auch so in der Historie, dass nur Weine zur Verfügung standen, die über die Spontanvergärung, also mit den wilden Hefen.
Aber es gibt schon sehr lange dieses Schwefelthema.
Ja, ja, das ist klar. Das ist,
da also bist du auf der sicheren,
ja. Bist du auf der sicheren Seite. Ja. Aber wenn ich mir überlege, jetzt die Weine, die in Schloss Johannesberg oder sowas liegen, aus dem 17., 18. Jahrhundert oder sowas, die sind ja alle mit wilden Hefestämmen.
Ja, das produziert. Hat aber nichts mit der Reinzuchthefe zu tun, dass die haltbar sind, sondern es geht um die Schwefel.
Nein.
Allein um die Schwefel.
Ja, das verstehe ich. Aber auch da weiß ich nicht, ob da schon so ein expressiver Schwefeleinsatz halt war.
Ja, gut. Unterm Strich ist es so.
Ja. Sie sind sie ja natürlich von der Produktion sehr ähnlich.
Ja, ja, natürlich trägt zur Haltbarkeit eines Weines, und das hast du ja eben auch gerade richtigerweise gesagt, René, trägt auch der Säuregehalt, der Zuckergehalt,
genau.
Also ein edelsüßer Wein, ja. Der hat aufgrund des vielen Zuckers, der da drin ist, auch schon eine sehr, sehr große Lebenserwartung und so weiter. Oder halt ein Top-Lagen-Riesling mit einem stabilen Säuregerüst, der wird allein schon deshalb relativ alt. Ja. Aus meiner Sicht nochmal ein kurzer Zwischenruf zum Thema Hefe. Also nicht nur die Erzeuger von Naturweinen verwenden Trauben, eigene Hefen. Mittlerweile muss man schon sagen, und das wir kennen genügend, aber Winzer, auch konventionell arbeitende Winzer, die natürlich tatsächlich diese Spontanvergärung gerne anwenden im Keller, weil es einfach ein vielschichtigeres Aromenspektrum im Wein dann am Ende gibt. Ja. Und im Prinzip, und das hast du ja auch schon eben gerade nochmal erläutert, geht man da auch da zu den Wurzeln zurück. Da nämlich bis zu den frühen 70ern gab es überhaupt keine Reinzuchthäfen. Da hat man also alles spontan vergoren. Ja. Also erst danach, wie gesagt, gab es dann die Reinzuchthäfen. Und beim Naturwein wird die Hefe sozusagen auch zum Geschmacksträger, ja, weil wenn man Naturwein verkostet, hast du immer so hefige Noten auch drin, ja. Und
gut, unfiltriert, ganz klar.
Ja, unfiltriert, klar. Und die Sensorik dieser Weine lebt dann eben auch nicht von den Fruchtnoten oder von der Mineralik, sondern von hefigen und säuerlich würzigen sowie laktischen Noten, also Joghurt, sage ich jetzt mal.
Ja, aber jetzt ganz schön trockene Luft. Jetzt wäre eigentlich mal genau der richtige Zeitpunkt, mal so einen Naturwein zu probieren, oder, Tom?
Gerne, schenk mir mal einen ein.
Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
Das ist ja der Wahnsinn!
Was wir heute im Wahnsinn im Glas haben, das ist Exotik pur, nämlich einen 2019er Benat Petnat Bio aus dem VDP-Weingut Barth in Hattenheim im schönen Rheingau.
Heute gibt es ja mal wieder alles.
Ja, eben.
Also mit dem Behnert, muss man ganz ehrlich sagen, ist dem Winzer Marc Barth ein ebenso exzellenter wie eigenwilliger Vertreter dieses neuen, auch in Mode kommenden Getränkegenres, sage ich jetzt mal, gelungen.
Ja, das muss man sagen. Und wir kommen ja in dieser Folge an solchen Produkten gar nicht vorbei. Auch wenn sie ein bisschen ungewöhnlich sind, gerade auch so die Hefetrübung ist sicherlich für viele ungewohnt. Also gerade so für die traditionellen Sekttrinker, vielleicht auch der Kronkorkenverschluss. Aber wer sich auf den Behnert einlässt und ihn unvoreingenommen probiert, wird für seine Neugier auf Neues belohnt.
Ja, das muss man ganz einfach sagen. Nämlich denn dieser aprikosefarbene Prickler hat es absolut in sich. Basis sind Cabernet Sauvignon Trauben. Das ist für den Rheingau schon ungewöhnlich.
Ja, finde ich auch.
Die Marc Barth nach der Lese eine Nacht auf der Maische stehen lässt, also stehen lassen hat, um etwas Farbe aus der Bärenhaut zu lösen. Ja? Allerdings nicht zu viel. Es soll nämlich ja nur so eine Roséfarbe sein.
Ja, ja. Und danach durchläuft der Petillon naturell seine Gärung in der Flasche. Und das Ergebnis ist ein naturtrüber Perlwein mit feiner Perlage und betörenden Aromen. Und ich bin jetzt mal gespannt, weil ich habe schon ganz viele Petnats getrunken, aber noch nie aus dem Rotwein. Tom, nimm mal Näschen.
Ja.
Oh, das ist ja interessant.
Ja, da muss man sagen, das ist auch schon für Nasentrinker ein ganz wunderbares Getränk, ja, ja, weil da ganz viel an Aromatik rauskommt. Also so feine Fruchtnoten von Rhabarber und Quitte, nehme ich da wahr.
Ja.
Ja.
Trifft's voll.
Ja. Und ich denke auch die Hefe, also dass da dieses
Gut, das Hefige, ist ja unfiltriert.
Klar, das ist unfiltriert. Ja. Das hast du bei diesen unfiltrierten, auch bei den unfiltrierten Weinen, hast du immer so eine Hefenote auch mit drin.
Ja, und am Gaumen auch eine wunderbare, prickelnde Mischung aus Frucht und Cremigkeit. Und was ich ganz toll finde, was ich ja so liebe, ist so das Bittertönchen im Abgang und so eine Spur Phenolik.
Ja. Phenolik, muss man sagen, ja, das nehme ich da so auch wahr. Und da muss ich sagen, was wir ja auch festgestellt haben, wenn der Behnert so ein bisschen im Glas steht, mischen sich auch so kräutrige Aromen ins Geschmacksbild. Also der nimmt schon, er reagiert schon auf Luft, aber er oxidiert nicht.
Ja? Nein, und das ist auch unser Tipp, weil wir merken ja auch, dass er sich verändert.
Ja.
So, und positiv verändert. Also er changiert da zwischen verschiedenen...
Das ist auch so ein interessantes Trinkerlebnis. Ja. Man gießt ein Glas ein und so im Laufe der Zeit, wenn der ein bisschen steht, nimmt er dann auch teilweise ganz andere Geschmacksnuancen an. Aber alles sind das neue Entdeckungen. Also es ist wunderbar. Also
ein neues Geschmacksbild.
Es ist ein absolut neues Geschmacksbild. Und das hast du bei einem traditionellen Sekt in dieser Form nicht. Ja. Also wenn du einen Riesling-Sekt hast, wunderbar oder egal, was auch immer dann im Glas perlt. Aber der Geschmack und die Aromatik bleibt eigentlich beständig. Ja? Und da gibt es durch die Berührung mit der Luft, gibt es dann schon auch eine Veränderung, die wiederum spannendes Neues entstehen lässt. Diesen Petnat, den kann man natürlich wunderbar als Aperitif, als Aperitif reichen.
Ja, ja. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, was man dazu essen könnte. Aha. Und habe mir gedacht, so ein Crostini mit so einer gebratenen Hühnerleber mit ein bisschen Zwiebeln und Salbei und da oben drauf vielleicht noch was Süßes, so ein Mango-Chutney oder in dem Fall auch vielleicht einfach Quittenmarmelade. So, dass man diese süße Röste, Röstaromen und hat. Ich glaube, das wird wunderbar. Also da kann keiner meckern, wenn sie Gäste haben und der Behnert kommt auf den Tisch und sie reichen da so Crostinis dazu.
Bin ich absolut bei dir. Vielleicht noch zwei, drei Sätze zum Weingut Barth. Das VDP-Weingut liegt in Hattenheim in unmittelbarer Nähe zu den Rheingauer Weinbergen. Marc Barth sagt von sich, dass er Weine machen will, die Menschen glücklich machen. Und da muss ich sagen, wenn ich jetzt das mal auf den Behnert projiziere, also ich war sehr glücklich, dass ich diesen Perlwein im Glas haben durfte und trinken durfte.
Ja, also wie es typisch für den Rheingau ist, rassige Rieslinge stehen natürlich im Fokus, Spät- und Weißburgunder, sowie Cabernet Sauvignon. Beim Thema Sekt ist Marc Barth Überzeugungstäter. In der Branche gilt er durchaus als Pionier des Riesling-Lagensektes. Und er sagt, ich will die Rebsorten pur zeigen und sie mit der Machart der traditionellen Flaschengärung noch unterstützen.
Ja, und das lange Hefelager gibt dem seinen Sekten Kontur, Cremigkeit
und einen individuellen Charakter. Und den hat natürlich, gerade den hat auch dieser Behnert, den wir jetzt gerade besprochen haben, für den Marc Barth. Bedeutet das allerdings, dass er bereits seinen Grundweinen eine entsprechende Ausdrucksstärke verleiht?
Ja, das liegt wahrscheinlich auch am ökologischen Anbau und an der schonenden Lese. Das ist selbstverständlich, wie die Selektion der Trauben, die sanfte Ganztraubenpressung und viel Handarbeit. Und rund 55 Mal, das muss man schon mal überlegen, wird eine Flasche Sekt angefasst, bevor sie in den Verkauf geht.
Also beim Rütteln, beim Drehen. Ja gut, also man muss sagen, im Weingut Barth, da paart sich also eben Wein- und Sektproduktion und er gilt auch als einer der profilierten Sekthersteller im Rheingau. Die Flasche Behnert kostet 19 Euro, er hat 11,5 Volumenprozent Alkohol.
Was auch sehr charmant ist, finde ich.
Ja, 0,8 Restzucker und 4 Gramm Säure. Ja, René, jetzt haben wir einen Naturwein probiert. Kommen wir von der Praxis zur Geschichte des Begriffs Naturwein. Und ehrlich gesagt, das ist nicht uninteressant. Und dann blicken wir mal zurück auf das Weingesetz von 1909.
Ja,
das ist 100 Jahre her. Ja. Da war die Schaptalisierung, also die Zuckerung des Mostes erlaubt, um den Alkoholgehalt des Weines zu erhöhen.
Ja.
Und das hat auch seinen Grund gehabt. Nämlich damals gab es wegen des Klimas kühl, ja, oft Probleme mit der Reife. Der Zucker brachte allerdings nicht nur mehr Alkohol, sondern pufferte auch die starke Säure dieser Weine ab. Mm. Das ist mal wieder beim Batches an. Mm. Ne? Und nur so konnten die Winzer, das muss man ganz ehrlich jetzt an der Stelle mal sagen, tatsächlich in schlechten Jahrgängen überleben. Ne? Von diesen chaptalisierten Weinen grenzten sich die kellertechnisch unveränderten Naturweine ab. In guten Jahrgängen waren das nämlich damals die Topweine. Und jetzt kommt ein weiteres interessantes Datum. 1910, nämlich wurde der Verband der Naturweinversteigerer gegründet, aus dem dann der Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter, VDP, und dieses Kürzel ist, denke ich, vielen Weinfreunden geläufig,
ja,
hervorgegangen
ist. Das ist auch sehr interessant.
Natürlich. Das sind so die Flaggschiffe im deutschen Weinbau.
Ja.
Im Weingesetz von 1971 wird der Begriff Naturwein durch Prädikatswein ersetzt. Ungezuckerte Weine durften nicht mehr als Naturwein bezeichnet werden. Das Mostgewicht hielt als Qualitätsmerkmal Einzug in die Kategorisierung der Weine. Und wenn wir heute von Naturwein reden, lieber René, da geht es natürlich nicht nur um den Verzicht auf Chaptalisierung, da geht es um ganz, ganz anderes.
Mhm, das stimmt. Hatten wir ja schon gesagt.
Ja.
So. Genau. Und die Bezeichnung Naturwein ist allerdings juristisch nicht ganz ohne. Zum Beispiel beanstandet ihn die Weinkontrolle auf dem Etikett. Im Weingesetz 1971 wurde der Begriff verboten und wenn man so will, durch den Begriff Qualitätswein mit Prädikat ersetzt. Die Prädikatsweine sind also Rechtsnachfolger der unangereicherten Naturweine, könnte man so sagen.
Ja.
Und dann gibt es da den rechtsphilosophischen Streit darum, ob jeder Wein nicht sowieso ein Naturprodukt sei oder ob das mit der Kellertechnik verarbeitete Rohmaterial nicht automatisch ein Kulturprodukt sei, das vom Menschen halt entsprechend verändert wurde. Deshalb lehnen die heutigen Naturweinerzeuger konventionellen hergestellten Wein komplett als unnatürlich ab.
Hört, hört. René, lass uns jetzt mal zu so zwei Spielarten kommen, die im Dunstkreis der Naturweindiskussion segeln und die durchaus trendy sind, nämlich Orange Wein und Petnat.
Mhm.
Ich schlage jetzt mal eine Arbeitsteilung vor. Ich Orange, du Petnat.
Okay, von wegen, ich Orange. Allein schon wegen meines exotischen Teurs vielleicht. Du kannst es dann bringen lassen beim Petnat oder wie?
Ja, also Orange und Teur, da kann ich nur sagen, Gott schütze deine Orangehaut, Orangenhaut mit ganzen Fischen. Nee, also Spaß beiseite, Alter, dann machen wir das so. Fang mal an mit Orange.
Ja, im Prinzip ist das ganz einfach. Orangeweine sind Weißweine, die wie ein Rotwein erzeugt werden. Das heißt, sie werden auf der Maische vergoren, beziehungsweise der Most wird mit Schalen und Kernen in den Gärbehälter gefüllt. Dort bleibt alles für viele Tage zusammen. Ergebnis, der Orangewein erhält dadurch eine Konzentration und Aromenfülle, die für Weißweine außergewöhnlich ist. Die orangene Farbe dieser Weine entsteht durch den langen Schalenkontakt. Manche bezeichnen Orange deshalb als vierte Weinfarbe neben Weiß, Rot und Rosé. Oft ist Orange-Wein auch etwas trüb, was kein Fehler ist, das hatten wir ja eben schon, sondern daran liegt, dass er in dem betreffenden Fall ungefiltert abgefüllt wurde. Mittlerweile haben mir immer mehr Winzer diese Weine in ihrer Kollektion und ich muss sagen, zu Recht, denn sie erweitern einerseits das Genussspektrum und andererseits sind Orange-Weine in aller Regel hervorragende Menübegleiter, wie wir auch schon festgestellt haben.
Ja, also da muss ich einen kleinen Exkurs machen. Du hast vorhin schon das Weinforum angesprochen. Als ich damals, das war so, ja, somit die erste Berührung, die ich mit Orange-Weinen hatte. Ich hatte vorher schon eins, zwei oder auch vielleicht drei verkostet, aber so mal so sechs auf einen Haufen, ja, und habe die dann nacheinander probiert und ich fand die schrecklich. Und glaube, ich war da mit meinem Neffen da, der auch sehr weinaffin ist und der, wir haben beide gesagt, oh.
Ja, und als studierter Getränketechnologe. Ja,
genau. Da waren wir überhaupt nicht so begeistert. Und dann hast du mal einen vom Andreas Schreiber gehabt. Das war der Gewürztraminer, glaube ich. Den hatten wir auch mal besprochen. War der nicht sogar mal in einem Magazin von uns drin oder so? Also egal. Jedenfalls war das eine ganz, ganz prima Orange-Wein. Und dann hatte ich einen probiert von der Eva Vollmer. Ja, fantastisches Produkt, wo ich gesagt habe, total fantastischer Menüwein auch. Also da hättest du alles dazu stellen
können. Und du weißt, wir haben ja in Ingelheim vor 3-4 Jahren mal ein Produkt gekauft und waren vor Ort total begeistert und haben es dann mit nach Hause genommen und haben es dann nochmal probiert und haben dann gesagt, Mensch, was haben wir denn da gekauft?
Ja.
Und wir haben ihm aber eine Chance gegeben und ab und zu, ich habe noch 3 oder 4 Flaschen, ab und zu öffne ich ihn und denke, Mensch.
Genauso ist mir es auch gegangen. Wir haben das
ein tolles Produkt.
Man kann ja den Namen ja sagen, weil das Produkt wirklich toll ist. Es war ein Gutsalwächter. Mhm. Ja. War damals auch Jungwinzer oder Neuentdeckung des Jahres bei Gourmillot oder irgendwas war da mit dem Winzer. Und deshalb sind wir da mal hingefahren. Und dieser Orange-Wein, der hat sich im Keller super entwickelt. Mhm. Ja. Also manchmal muss man die Dinge einfach auch mal den Dingen Zeit geben. Wir hatten es in der ersten Staffel gehabt bei der Lagerung. Es gibt so Wellenbewegungen.
Stimmt.
Ja.
Und das war bei dem ganz deutlich. Ja. Und ich trinke ihn, das ist eigentlich Idee. Wir haben am Wochenende Gäste. Ja. Und da gibt es auch eine...
Hast du mich doch gar nicht eingeladen.
Wieso habt ihr Gäste? Gäste.
Ach so. Na gut. Ihr seht, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben ein sehr inniges Verhältnis, der René und ich.
Aber vielleicht wollen die Leute auch mal wissen, was ist denn so ein Beispiel für so ein
Maischevergorener
Weißwein? Also wie du vorhin schon gesagt hast, die Quefri, also diese Tonbehälter, diese archaischen Vergärungsbehälter aus Georgien, also diese Quefri-Weine, das ist schon mal so das Nonplusultra. Es ist historisch betrachtet die weltweit wohl älteste Form der Weinherstellung, muss man sagen.
Ja, also ich glaube, das ist über 7000 Jahre belegt, dass es in diesen Tonkrügen, es sind keine Amphoren, weil die keine Henkel haben, aber in diesen Tonkrügen eben diese Weine bereitet werden.
Genau, und deswegen hat 2013 die UNESCO die Weinerzeugung in Georgien,
also im Quefri,
genau, zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit bestimmt oder aufgenommen.
Ja, alle Achtung.
Also und Quefris gibt es in unterschiedlichen Größen, beginnend ab ca. 10 Liter, so für den Hausshopper. Die Leute sind ja auch clever, da hatte man dann ein bisschen was zu trinken. Bis hin zu über 4000 Liter, das möchte ich nicht eingraben müssen.
Nee, und vor allen Dingen auch nicht ausleeren.
Ah, da kann man bestimmt reinsteigen mit Leitern oder
wahrscheinlich,
sowas. Außerhalb Georgiens wird das Quefri-Verfahren heute von einigen meist biologisch dynamischen wirtschaftenden Betrieben genutzt. Und es gibt ja mannigfaltig. Was wir in den letzten Jahren haben, ist ja Granitfass, Betonfass. Das geht ja alles so ein bisschen in die Richtung. Das ist auch so ein bisschen Philosophie, glaube ich.
Wobei bei den Amphoren, also diese Amphorenweine, so werden die auch bezeichnet, auch wenn es jetzt keine wirklichen Amphoren sind. Die werden dann auch verbuddelt in der Erde und so.
Hat der Kai Schätzel in Nierstein
beispielsweise.
Ja, genau, auch schon gemacht.
Ja.
Aber im Prinzip ist es ja das gleiche Verfahren mit einer großen Oberfläche, der Wein kann atmen.
Richtig.
Und da gibt es Fakultäten, die halt sagen, Beton ist da super geeignet. Die anderen sagen, wir haben ja dieses Thema Granitfass, gerade in Ingelheim auch beim Jens Bettenheimer, der ja mit dem Felix Hart, Kreishandwerkermeister, sich da mal auf den Weg gemacht hat. Und die hatten ein Sauvignon Blanc auch da mal reingeballert, ja.
Die Formen der Weinbereitung und auch dieses Back to the Roots hat heute halt auch moderne Spielarten. Der René hat gerade ein bisschen was dazu geschildert. Vielleicht jetzt auch nochmal ein kurzer Rückblick an den Anfang ein Schwenk an den Anfang dieser Folge. Wie Naturweine auch insgesamt präsentieren sich auch Orange-Weine extrem unterschiedlich in Aussehen, Geruch und Geschmack. Und sie können ebenfalls sehr gewöhnungsbedürftig sein. Wir haben das eben gerade geschildert mit unserem Erlebnis in Ingelheim.
Ja.
Anfangs total begeistert, dann auf einmal, huch, was ist denn das? Und dann jetzt wieder, nachdem die mal so wieder ein bisschen Kellerreife bekommen haben. Es gibt aber auch tatsächlich auch in Schweine, die sehr, sehr anders sind als diese Weine, die wir so normalerweise trinken. Mhm. Und wo man wirklich, also wo nur die Freaks tatsächlich völlig begeistert sind.
Ja. Ich sag ja mal, Milchsäure vergorenes Sauerkraut. Also wenn es in diese Richtung geht, dass du diese kohligen Töne da mit Milchsäurebakterien oder keine Ahnung, ja. Also wenn es in diese Richtung geht, tue ich mir da auch sehr schwer. Ich bin eher so der Protagonist für diese Teekanne. Ich sag mal, gut genutzte Teekanne.
Ja.
Die man hat und die auch eine gewisse Beschichtung oder sowas über die Lebensdauer kriegt. Und wenn man da reinriecht und das so diese Thematik annimmt und vielleicht dann auch noch ein Orangentönchen oder sowas dabei ist, dann finde ich es wunderbar und dann sind es auch tolle Menübegleiter.
Ja. Auch ein Schwein wird, weil er eben ähnliche Aromatiken hat und Sensorik hat, wie Naturwein auch ganz oft begrifflich in diese Nähe gerückt zum Naturwein eben. Das ist auch nicht verkehrt. Allerdings sind beide Weintypen dennoch voneinander unabhängig zu sehen. Ja.
Ja, das stimmt. Und vielleicht noch eins zum Orangewein. Also wer ihn kaufen will, muss in der Regel etwas tiefer in die Tasche greifen. Also das ist jetzt kein 6, 7, 8 Euro Produkt, sondern da steckt halt viel Handwerk drin, da ist viel Arbeit, viel Aufwand und das muss natürlich auch honoriert werden.
Ja, kommen wir noch ganz kurz zum Pet Nat.
Ja, Pet Nat ist schwierig. Schwieriges Thema, weil es werden wenige wissen, was ein Pet Nat ist,
glaube ich. Deshalb erklären wir es Ihnen jetzt ja auch. Ja?
Sehr gut.
Also Pet Nat ist ein Schaumwein, der nach einer alten französischen Methode hergestellt wird. Ja? Diese Methode nennt sich Methode Rural, also Rural ist ländlich. Dabei wird gärender Most in Flaschen abgefüllt, um dort weiter zu gären. Je nachdem, wann der Most abgefüllt wird, schäumt das Endprodukt mehr oder eben weniger stark. Die Hefe wird nicht wie beim Champagner oder Sekt entfernt, die bleibt also da drin in der Flasche. Pet Nat ist also, wenn man ihn ins Glas einschenkt, meist trüb. Und es wird auch keine Dosage, also die Hörerinnen und Hörer, die unsere Sektfolge gehört haben und Champagnerfolge gehört haben, die wissen, was Dosage ist, nämlich die Süßung, ja, hinzugegeben. Pet Nat ist, und damit wir das vielleicht auch mal, hätten wir gleich am Anfang erklären können, Elke, was hast du wieder gemacht, ist eine Abkürzung, die heißt, ausgeschrieben heißt das Petillant Naturel und das bedeutet so viel wie natürlich perlend. Und der Pet Nat, muss ich auch jetzt mal ganz ehrlich sagen, René, der entspricht so ein bisschen dem Zeitgeist einer hippen, urbanen Generation von Weintrinkern, die gerne auch Neues ausprobieren und gerne auch mal experimentieren. Das hat übrigens auch eine Studie von der Hochschule in Geisenheim belegt. Der Preis für Pet Nat liegt so zwischen 10 und 20 Euro je Flasche. Und die meisten deutschen Pet Nats, und jetzt kommt's, gehen allerdings in den Export, aber auch hierzulande gewinnen die immer mehr Freunde. Und ich selbst habe einen Pet Nat an der Mosel mal probiert vom Weingut Jochen Mehlsheimer, sehr renommierter Ökowinzer an der Mosel. Und ich muss sagen, es war anfänglich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich fand den dann hinterher total klasse, zumal dazu auch Austern gereicht wurden.
Und das war ein super Pärchen.
Ja, ja, nein, ich muss auch sagen, ich war vor 3, 4 Jahren das letzte Mal in Landau, Gebietsnummer Winzer Südliche Pfalz.
Und da waren etliche dabei mit Pet Nats und da habe ich mich richtig eingetrunken und habe mir später auch nochmal vom Galler einen schicken lassen und war auch total begeistert und den habe ich auch mit Gästen geöffnet und die haben auch gesagt, ey, was ist das denn, wie sieht das denn aus und sowas. Und das sind reine Sekt- und Champagnertränke und die fanden das auch echt spannend.
Es ist halt so, die haben so eine fermentierte Note auch meistens.
Ja,
aber
ja,
so ein bisschen wie Kombucha auch, ja.
Aber da ist auch immer noch ein großer Fruchtanteil da. Also Richtig. Ich finde, die sind halt deutlich fruchtiger als die Naturweine.
Richtig.
Gefallen mir da besser. Ja. Also, Orangeweine und Pet Nat sind nur zwei populäre Beispiele für Naturweine. Naturweine gibt es in allen Stilrichtungen, auch als Rotwein. Bereitet werden sie in allen möglichen Behältnissen. Das zeigt das Beispiel, was wir hatten, das Quefri. Nur das Holzfass wird von den Naturweinwinzern gebieten, da der Eintrag von Vanille und Röstaromen im Barriquefass, aber auch die Holznoten im großen Fass natürlichen Charakter des Weins drohen zu verfälschen aus ihrer Sicht.
Ja, okay. Ja, René, jetzt hat man wieder eine ganze Menge gehabt zum Thema Naturwein, Orange und Petnat.
Fass noch mal ein bisschen zusammen, komm.
Ja, genau. Wir haben erklärt, was Naturweine sind. Also ohne Zusätze, ein bisschen Schwefel darf sein. Dann ging es um den Verein Naturknall, der so sich zusammengetan hat, um dieses Thema ein bisschen zu pushen in Deutschland, wo auch die Bedingungen noch mal klar gemacht wurden. Wir haben das Thema Hefen gehabt, Schaptalisierung, also so ein bisschen der Blick in die Weinhistorie. Ja, und dann haben wir erklärt, was ist ein Orangewein, ja, also auf der Maische vergorene Weißwein, hergestellt wie ein Rotwein. Dann hatten wir ganz zum Schluss auch das Thema Petnat, Petillon Naturel, also natürlich perlend, ein Schaumwein. Ich denke, das sind Weine, die werden erstmal absolute Nischenweine bleiben, da bin ich mir ganz sicher, aber sie werden mehr Anteil bekommen, da bin ich mir auch sicher, zumal beides, sowohl der Petnat als auch der Orange, wenn er denn in der entsprechenden Form auch auf den Tisch kommt und Qualität, das sind absolute Weine, die man zu verschiedenen Gelegenheiten, aber vor allem auch zum Essen trinken kann.
Genau, jetzt mache ich noch den Ausblick für nächste Woche. Ja. Da wird es echt lustig, es wird schön. Schön lustig wird's, weil wir haben ein Thema Spätburgunder, Pinot Noir, Klebrot, er hat noch viel mehr Namen, die werden wir alle lüften.
Also ein absoluter Weltwein.
Der Weltwein, ja. Und da freue ich mich drauf, das wird bestimmt eine schöne Sendung. Ja, sag du noch deinen Spruch.
Ja, ich sag jetzt noch mal einen Spruch, damit du nicht wieder versaust. liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen ganz am Ende dieser Staffel eine Hörerfolge.
Die zwölfte,
das wäre dann die Hörerfolge. Und damit wir diese Hörerfolge machen können, könnt ihr all eure Fragen, die ihr so habt, ja, und zwar zu allen möglichen Themen rund um den Wein, ja, könnt ihr gerne stellen.
Wenn sie gut sind, beantworten wir sie auch.
Ja, auch wenn sie schlecht sind. es gibt keine schlechten oder keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. So, und dafür sind wir dann zuständig. Nein, also schickt sie bitte an weinmal1@vrm.de. René, das war's. Wir sind am Ende dieser Folge. Hat wieder Spaß gemacht. Ich sag einfach nur mal, mach's gut. Tschüss.
Tschö.
Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast Wein mal 1 der VRM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine 1x1 des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Ehlke, VRM-Reporter und Weinjournalist, und René Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de/podcast.
Ein Angebot der VRM.